ARD Sounds.
Grüß Sie, ich bin heute per Leitung verbunden in Berlin mit Thomas Krüger. Herr Krüger, was haben Free Jazz und politische Bildung gemeinsam?
Na, die beiden Genres leben davon, dass Freiheit eine Rolle spielt. Und Freiheit der Meinung, Freiheit des Geistes und natürlich Freiheit der Improvisation. Das würde ich sagen, ist die Brücke, über die man da gehen kann.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Thomas Krüger, politische Bildung als Lebenswerk.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Krüger. Haben Sie in Ihrem Vierteljahrhundert als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung immer auch parallel Musik gemacht?
Ja, seit 2016 gibt es ein konkretes Projekt. Ich habe zu DDR-Zeiten schon die Ursonate von Kurt Schwitters Unplugged Solo rezitiert und seit 2016 eben mit einem Bläserquintett, hervorragende Jazzmusiker hier aus Berlin. Und das macht große Freude. Also die Ursonate ist ein episches Werk über 50 Minuten, was aus Buchstabenfolgen besteht, die man entsprechend rhythmisiert spricht und die eigentlich keinen semantischen Sinn machen im klassischen Sinn, sondern einfach ja, musikalisch sind. Also der Ton wird getauscht gegen die Silbe.
Kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf zurück, auf diese Ursonate. Sie waren so lange Chef dieser Bundesbehörde, was sie ja ist, die Bundeszentrale für politische Bildung. Heute über 300 Bedienstete und 100 Millionen Etat. Muss man da auch improvisieren wie beim Jazz? Und hat man da auch die Freiheit, von der Sie gerade gesprochen haben? Oder ist man da ohnehin als Solist nicht so gefragt, wenn man schon die erste Geige spielt?
Na, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass so eine Behörde die Bandbreite der Stärkung der Demokratie im Blick behält. Und das geht nur, indem man über seinen eigenen Tellerrand hinaus schaut, indem der eigene biozertifizierte Kiez jetzt nicht die Schlüsselrolle spielt, sondern man eben die Souveränität hat, andere Positionen, die man selbst nicht teilt, auch zum Gegenstand von Bildungsprozessen werden zu lassen. Das ist die große Herausforderung. Und deshalb ist es wichtig, dass so eine Behörde auch selber sehr bunt und vielfältig ist.
Und das haben Sie 25 Jahre lang versucht herzustellen und zu gewährleisten. Sie haben es schon angedeutet, gerade politische Bildung hat, auch das ist eine Parallele vielleicht zu Free Jazz, haben gemeinsam gelegentlich auch anstrengend zu sein, ne? Also auch Dissonanzen auszuhalten. Würden Sie sagen, dass zu viel Harmonie schädlich ist?
Definitiv. Also der Kern des demokratischen Verfahrens ist ja, dass man unterschiedlicher Meinung ist, dass es Streit gibt, dass es Auseinandersetzung gibt. Und wir leben sehr oft in Situationen, wo wir Streit eigentlich eher ablehnen, wo wir nach Harmonie streben und sozusagen die Konflikte unter den Teppich kehren. Das ist nicht gut für eine Gesellschaft. Gesellschaft muss sich austauschen, muss sich verständigen über unterschiedliche Perspektiven und das aushalten, dass sein Gegenüber andere Schwerpunkte setzt als man selbst.
Aber am Ende doch muss sich verständigen, wie Sie sagen. Weil ich meine, das ist ja was, was wir im Augenblick anschauen und immer wieder diskutiert wird. Wie viel Dissonanz verträgt zum Beispiel eine Koalition?
Ja, ich finde, das ist natürlich immer eine Aushandlungssache. Es gibt Koalitionen, die stärker interagieren und gut aufeinander eingehen. Und es gibt Koalitionen, die anstrengend sind. Und ich beobachte derzeit schon seit einigen Jahren, dass es den bundesdeutschen Parteien schwerer fällt, das demokratische Spektrum auszuhalten, die Reibungen auszuhalten, die Konflikte, die unterschiedlichen Perspektiven. Und man erwartet eigentlich von Koalitionen, dass sie ja nach dem Prinzip leben und leben lassen, doch die gemeinsamen Punkte suchen und die Unterschiede irgendwie managen können.
Aber vielleicht liegt das gerade daran, dass ja da ein relativ neues Angebot entstanden ist, einfach am Rand, und dass da in Schockstarre da mehr oder weniger drauf geschaut wird und nur noch in diese Richtung agiert, statt diese Qualitäten auszuleben, von denen Sie gerade gesprochen haben?
Ja, richtig. Das ist natürlich sozusagen der Elefant im Raum. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen und da kommt man nicht daran vorbei, sich nochmal das Grundgesetz anzuschauen und die Grundrechte und Grundwerte, auf die sich dieses Land verständigt hat, uns vor Augen zu halten. Und wenn die in Frage gestellt werden, dann gilt es eigentlich, dass die demokratischen Parteien im Zentrum zusammenrücken und diese Grundwerte verteidigen.
Und damit aber im Zweifel zu wenige Unterschiede anbieten, sodass sie dann am Ende in Summe doch nicht davon profitieren.
Kann man so sagen. Ich glaube, das Profitieren ist jetzt auch nicht das allererste in der Politik. Es geht darum, Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern. Und da muss man eben über seinen eigenen Tellerrand hinaus gucken und schauen. Das ist nicht anders zu haben. Demokratie ist kein Kinderspiel.
Aber vielleicht ist das gerade eine der Grundfragestellungen, wie Sie sagen, worum es geht in der Politik. Nämlich geht es darum, wie Sie sagen, Probleme zu lösen? Oder wahrscheinlich würden, wenn Sie sich ehrlich machen, viele dieser Politiker sagen, es geht darum, die nächsten Wahlen zu gewinnen.
Das gehört auch dazu, aber zwischen den Wahlen gibt es 4 Jahre Zeit, Politik zu gestalten. Und da darf man noch schon darauf hoffen, dass demokratische Parteien sich abarbeiten in diesen 4 Jahren und die Herausforderungen, auf die sie sich vorher verständigt haben, meistern. Dafür gibt es gute Beispiele. Es gibt zum Beispiel große Koalitionen, die in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich waren. Beispielsweise die Koalition Ende der 60er Jahre. Und die Herausforderungen und Probleme anderer Koalitionen sind auch gut gemeistert worden. Aber man hat eben den Eindruck, dass durch die neue Konstellation und Herausforderung einer extremen rechten Partei die Aushandlungsprozesse schwieriger werden. Und man darf nicht dann schauen, dass man sozusagen versucht, das Original auszuhebeln und auszustechen. Das führt zu nichts. Das führt nur dazu, dass man die Ränder weiter stärkt.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius trifft Thomas Krüger. Unerkannt durch Freundesland.
Das war mal Ihr Motto zu DDR-Zeiten, oder?
Na, das Motto von vielen Leuten, die es satt hatten, dass es keine Reisefreiheit gab. Und da hat man sich dann überlegt, wie kommt man denn so weit wie möglich in den Osten? Und es gibt eine Geschichte, die nicht genau belegt ist und verifiziert ist, aber Ende der 60er Jahre, als der Prager Frühling stattfand und man nicht mehr durch die Tschechoslowakei reisen konnte, ist ein Umweg angeboten worden, ein offizieller Umweg, nämlich eine Zugfahrt durch Polen und dann durch Brest, Kiew, damals Chisinau, heute Chișinău in Moldawien, nach Rumänien, sodass viele Touristen eben diesen Weg gehen konnten, um ans Schwarze Meer zu fahren und woanders hin. Und wir haben damals diese Strecke genutzt, um auszusteigen unterwegs und so weit wie möglich in den Osten zu reisen. Ich war damals Anfang der 80er Jahre häufig im Kaukasus, in Armenien, in Mittelasien und habe Orte auf der Welt kennengelernt, die für viele Westdeutsche eigentlich eher unbekannt waren. Und deshalb unerkannt durch Freundesland. Man muss wissen, dass die Reisen durch die Sowjetunion eigentlich immer organisierte Reisen waren. Mhm. Und diese abenteuerlichen Individualreisen sind extrem skurril. Also ich kenne eine Geschichte von 2 Leuten, die in Dresden eine Solarfirma betreiben mittlerweile und auch schon in Rente sind. Die haben damals von der Bastelanleitung aus dem Comic Fix und Foxy einen Eissegler gebastelt, den sie dann zusammengebaut haben und im Winter über den Baikalsee gedonnert sind.
Toll.
Und das sind Geschichten von Freiheit in der Unfreiheit.
Wie war das denn bei Ihnen mit Freiheit in der Unfreiheit? Also Sie sprachen jetzt über die 80er Jahre, Sie selbst den Jahrgang 59, hatten eine Ausbildung zum Facharbeiter für Plaste und Elaste. Das war nicht so ganz freiwillig, oder? Eher Strafaktion?
Naja, ich kam als Kind einer Pfarrersfamilie nicht in Frage für die sogenannte erweiterte Oberschule, also die EOS, wo man das Abitur machen konnte. Und es gab in der DDR einen zweiten Weg und den bin ich gegangen, nämlich eine Berufsausbildung mit integriertem Abitur über 3 Jahre lang zu durchlaufen und hatte dadurch die Hochschulzugangsberechtigung, aber auch da kam ich nicht viel weiter. Ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren und bin dann aus kaderpolitischen Gründen gescheitert und habe mich dann entschlossen, Theologie zu studieren. Das war das einzige geisteswissenschaftliche Studium,
was mir noch offen stand. Muss man schon noch mal kurz, glaube ich, erklären heute inzwischen. Aus kaderpolitischen Gründen gescheitert?
Ja, kaderpolitische Gründe waren politische Gründe. Also das heißt, dass man nicht als vertrauenswürdig galt. Ich habe die ersten beiden Runden in diesem Bewerbungsgespräch gut durchlaufen. Ich wollte in Leipzig studieren und dann ging es eben nicht weiter. Und das ist eine Erfahrung, die viele gemacht haben, die eher aus einem distanzierten oder kritischen Kontext zur DDR kamen. Natürlich auch aus dem kirchlichen Kontext, das war bei mir der Fall. Aber es gab auch viele, die einfach distanziert gegenüber der DDR waren. Es waren nicht die Mehrheit, es waren einige wenige, die dann auch 1989 auf die Straße gegangen sind. Und das, glaube ich, muss man immer im Blick behalten, dass so. Es eben diese Distanz gab.
Ja. Die Theaterwissenschaft ging also nicht aus politischen Gründen, aber Theologie ging?
Theologie ging, weil es Ausbildungsstätten der Kirche gab, die sozusagen noch erlaubt waren. Und es waren drei Hochschulen, die in Leipzig, in Berlin und in Naumburg existierten. Und an einigen staatlichen Universitäten gab es auch Theologie-Studiengänge.
Nach dem Studium kam da ein Vikariat tatsächlich, das ging offenbar auch. Da war ja von Wende und Mauerfall zunächst mal auch noch gar nichts zu spüren. Und die Rolle, die die Kirchen in dieser Bewegung dann gespielt haben, hat sich ja auch erst gefunden. Wäre denn tatsächlich am Ende Pfarrer eine Alternative für Sie gewesen, wie Ihr Vater?
Ja, hätte die DDR weiter existiert, wäre das sicherlich eine Option gewesen. Es sei denn, das war eben sozusagen Ende der 80er Jahre ja immer weiter verbreitet, dass die Leute das Land verlassen haben. Und viele meiner Freunde und meiner Weggefährten haben sich damals entschieden, der DDR den Rücken zu kehren und in den Westen auszuwandern oder einen Ausreiseantrag zu stellen. Das kam für mich irgendwie nicht in Frage, weil ich wollte schon streiten für eine freie demokratische Gesellschaft, wie etliche andere aus der Oppositionsbewegung und Bürgerrechtsbewegung auch.
Sie haben mal gesagt, die DDR war ein Trainingslager für meine Fantasie.
Das kann man so sagen. Also das darf man auch nicht verspaßen. Also DDR war jetzt kein Zuckerschlecken, sondern schon eine unfreie Gesellschaft. Und da trotzdem sich dran zu messen und ja, freies Theater zu spielen, Free Jazz zu hören. Also das heißt, die Freiheitsräume aufzusuchen und zu teilen mit anderen, das ist schon eine Form von Training gewesen, was uns auch qualifiziert hat, die ein oder andere Entscheidung, Lebensentscheidung dann nach dem Fall der Mauer zu treffen.
Das Gegenereignis dann zu diesen Freiheitsgefühlen oder Versuchen war vermutlich dann Ihre Zeit bei der Nationalen Volksarmee. Oder anderthalb Jahre waren Sie da. Vor Zersetzung der Wehrkraft hatten die also wohl keine Angst damals.
Naja, ich war noch sehr jung und für mich kam eigentlich nicht in Frage, in den Knast zu gehen für 2 Jahre.
Das war die Alternative, ne? Also
das war die Alternative.
Verweigerung, und wie im Westen gab es ja nicht.
Genau, und es gab 2 Optionen. Einmal Bausoldat zu werden. Das ist für viele, die kirchlichen Kontext unterwegs waren, die Wahl gewesen, die sie getroffen haben. Für mich kam das irgendwie nicht in Frage, weil es war nicht konsequent genug, weil du hast als Bausoldat natürlich Pionierdienste geleistet, musstest die Pontonbrücken bauen und alles solche Geschichten, die letztendlich auch kriegsunterstützend gewirkt hätten. Und ich habe mich deshalb entschieden, mich der Herausforderung zu stellen. Und diese 1,5 Jahre dort hinter mich zu bringen, das war eine extreme Herausforderung, kein Zuckerschlecken, aber ich habe die besten Freundschaften meines Lebens dort gefunden, kennengelernt, die mich bis heute begleiten.
Und auch auf diesen Reisen durch den Osten so Verbindungen dann noch geknüpft, weil das ist ja interessant, dass Sie diese Ausreißer in Anführungszeichen gemacht haben und gesagt haben, aber offensichtlich nie Fluchtgedanken gehabt.
Naja, die Fluchtgedanken kamen immer näher in den 80er Jahren, weil sich das eigene Umfeld gelichtet hat. Viele Familienmitglieder, aber auch Freunde und Bekannte, Mitstreiter haben sich dann entschieden, eben nicht mehr in der DDR zu bleiben. Und das hat einen schon ins Zweifeln gebracht, muss ich sagen. Aber es war für mich einfach nicht die Wahl, sondern für mich galt es eigentlich, die Stirn hinzuhalten, zu bieten und durchzuhalten und vor allem die eigenen Freiheitsbedürfnisse auch zu artikulieren und zu leben und zu formulieren.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit
Thomas Krüger, war 13 Tage Oberbürgermeister von Ost-Berlin.
Das war Anfang 91, aber erstmal springen wir zurück, gut ein Jahr davor. Wie erinnern Sie sich an den Mauerfall 89?
Ich war damals Praktikant in einem Kunstservice der evangelischen Kirche und wir haben am Gendarmenmarkt in Berlin, ganz in der Nähe des Checkpoint Charlie, ein Seminar gehabt, wo wir Kunstvideos angeschaut haben aus Ost und West und darüber in die Diskussion gekommen sind. Und da kam sozusagen jemand rein, unvorbereitet, und sagt, die Mauer ist auf. Und die Reaktion von uns war etwas erstaunt. Erzähl's doch deinem Friseur. Also wir haben es nicht ernst genommen. Und als dann mehrere Leute kamen und diese Nachricht sozusagen bekräftigten, war irgendwie das Seminar nicht mehr das Seminar, was wir angefangen hatten. Und das ist eine Situation gewesen, die sehr skurril war. und die bei vielen Leuten in der Bürgerrechtsbewegung auch erstmal ein kleines Schockmoment ausgelöst hat. Kommen wir jetzt weiter mit dem Druck auf die gerontokratische kommunistische Regierung in Ost-Berlin oder gibt es jetzt Ablenkung? Und das war für viele eine extreme Herausforderung, diese Situation auszuhalten und vor allem auch zu lernen, dass man sich mit den Bedürfnissen anderer eben sehr offen auseinandersetzen muss und nicht sagen kann, ey, jetzt wird weiter Revolution gemacht. Eine Revolution ist kein Geschenk, wo die Leute sozusagen alle bereit sind, 100% mitzumachen, sondern es gibt Leute, die mitmachen und es gibt Leute, die eher an der Seitenlinie stehen und zuschauen.
Das ist eine sehr durchdachte, analytische Betrachtung dessen, was damals passiert ist, worüber man sich sicher auch sehr auseinandergesetzt hat. Wie war es denn emotional? Weil Sie gerade gesagt haben, es war so eine skurrile Situation. Also Sie sind jedenfalls offensichtlich nicht sofort rüber.
Ich bin nicht sofort rüber, aber am nächsten Tag dann schon. Ich bin leidenschaftlicher Musikfan und habe im Radio gehört, dass Ostberliner for free in die Philharmonie können. Und Daniel Barenboim hat damals die Philharmoniker dirigiert und die Pathetik von Tschaikowski gegeben. Natürlich bin ich dann über den Potsdamer Platz und rein in die Philharmonie. Es war großartig. Das war ein emotionales Moment, womit ich eigentlich diese Tage um den 9. November herum ganz intensiv verbinde.
Wissen Sie noch, was aus Ihrem Begrüßungsgeld geworden ist?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es jedenfalls nicht sofort verauslagt. Ich glaube, ich habe es genutzt, um eine Reise im Sommer zu machen, im Folgesommer.
Mhm. Da war dann also mehr oder weniger vermutlich klar, oder wie wurde das eigentlich klar Ihnen, dass Sie mit 30, wie Sie damals waren, aus dem Kirchlichen ins Politische tatsächlich wechseln würden? War das nur logisch oder wie kam es?
Na, also man muss wissen, dass im kirchlichen Kontext die freie Rede und die offene Diskussion schon auch zu Hause war. Das ist der Unterschied zu der Situation in Betrieben oder eben in den Massenorganisationen war, wo natürlich sozusagen darauf geachtet worden ist, dass es Abweichungen nicht gibt. Und deshalb haben viele Leute eigentlich, die den Weg in die Kirche gefunden haben, dort offene Diskussionen kennengelernt. Und diejenigen, die in der Kirche gearbeitet haben, als Pfarrer, als Vikar, als GemeindehelferInnen, als Katecheten, sind natürlich sozusagen die Moderatoren dieses Prozesses 1989 gewesen, weil sie Erfahrung hatten, wie wird eine Diskussion moderiert, wie kriegt man das hin, Kontroversen auszuhalten und so weiter. Und deshalb sind sehr viele Leute aus dem kirchlichen Kontext sehr schnell in politische Mandate gekommen. Mhm. Und so ging es mir eben auch.
Aber es ist ja schon eine völlig andere Funktion. Sie sagen, auf der einen Seite war es die Moderation, aber jetzt ging es ja dann plötzlich auch darum, wirklich zu gestalten und machen zu können dann auch. Das ist ja schon ein großer Unterschied, ne?
Absoluter Unterschied. Und dann hat man ja auch die Situation, wem schließt man sich eigentlich an?
Ja.
Viele der Leute haben sich dann an Parteien organisiert, die sie später auch nochmal gewechselt haben, weil es nicht das Richtige war.
Mhm.
Und es gab auch sozusagen Sachen, die dezidiert nicht Partei sein wollten. Das Neue Forum zum Beispiel war eher eine Deklamation von Forderungen, die man an eine demokratische DDR stellen wollte. Deutsche Demokratische Republik hieß es ja auch. Und viele Leute aus der Bürgerrechtsbewegung wollten genau damit ernst machen. Ja, also das ist, die Wiedervereinigung stand nicht an erster Stelle bei vielen Akteuren des Herbstes 89, sondern es ging um Demokratisierung. Dafür wollten sich die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler einsetzen. Und da sind eben viele Leute sozusagen aus dem kirchlichen Kontext vorne mit dabei gewesen. Und das ist kein Wunder, weil sie sich eigentlich in den Jahren zuvor auch darum bemüht haben, unter dem Dach der Kirche sowas wie einen Freiheitsraum zu kreieren.
Und so war das dann bei Ihnen auch ja eine Art Blitzkarriere, wie unter den Umständen ja vermutlich handelsüblich einfach, wie Sie auch gerade erklärt haben. Also Gründungsmitglied der DDR-SPD, dann deren Geschäftsführer, dann Volkskammerabgeordneter, Stadtrat, Oberbürgermeister Ost-Berlin, später Familiensenator. Wird einem da schwindelig irgendwann mal?
Definitiv. Also diese politischen Mandate sind ja auch keine normale Tagesschicht, sondern da ist man 12 bis 16 Stunden unterwegs. Also ich habe in der Funktion als Stadtrat für Inneres, war ich ja für die Vereinigung der Verwaltung der Stadt mit zuständig, in vielen Nächten hintereinander nur 4 Stunden geschlafen. Mehr ging gar nicht, weil so viel zu tun war. Und das ist eine Zeit, die mich tief geprägt hat, in der ich auch crashartig dazugelernt habe, wie Verfahren zu finden sind, die nachvollziehbar sind, wie Konflikte zu lösen sind, wie auch sozusagen mit Protest umgegangen wird. Natürlich ist nicht jeder einverstanden gewesen mit den Entscheidungen, die zu treffen waren. Mhm. Und mit vielen Entscheidungen ist man selber auch nicht zufrieden gewesen, weil sie hätten besser getroffen werden können. Also das ist eine wahnsinnig herausfordernde Zeit. Und ich erinnere mich an viele dieser Punkte, als es darum ging, ja, es gab einen Riesenkonflikt in den Ostberliner Rathäusern, weil dort Chiffriermaschinen noch gestanden haben, obwohl eigentlich die kommunale Selbstverwaltung schon bestimmen durfte, was in den Rathäusern passiert. Mhm. Und das DDR-Innenministerium hat einfach weitergearbeitet und verschlüsselte Codes in die Kommunen und gerade auch in die Ostberliner Rathäuser geschickt. Das ist natürlich eine öffentliche Diskussion, die es in sich hatte, ja, gewesen. Ich habe mich damals mit dem DDR-Innenminister Diestel öffentlich gefetzt und versucht zu erklären, es geht nicht. Und der fing dann an zu sagen, ja, das ist eine Köpenickiade, was der Krüger da abzieht. Der dreht ja völlig durch und so weiter. Ja. Und dann sind wir natürlich am nächsten Tag ins Rathaus Köpenick. Und was passiert da? Wir stehen in diesem Raum und diese Maschine rattert genau da los und wirft einen riesigen Lochstreifen aus. Also solche Geschichten hat man damals erlebt und das war einfach absurd und verrückt.
Und wie skurril war es dann am Ende, Oberbürgermeister von Ostberlin zu werden, nur um das Amt zu Grabe zu tragen?
Ja, das war eine besonders skurrile Geschichte, weil die DDR existierte ja völkerrechtlich nicht mehr. Eigentlich auch Ostberlin existierte nicht mehr mit dem 3. Oktober 1990. Und was noch existierte, waren die gewählten Gremien, also die Exekutive und die Legislative. Und die Legislative endete dann mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus und der Konstituierung des Abgeordnetenhauses. Und der ehemalige Oberbürgermeister von Ostberlin, Tino Schwirziner, wurde dann Vizepräsident des Abgeordnetenhauses. Und für die letzten 13 Tage bis zur Konstituierung des Gesamtberliner Senats existierte noch der Magistrat. Und ich war halt erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters und hatte dann noch 3 Termine. Also ein Termin war der Empfang eines missgelaunten Ministerpräsidenten aus dem Saarland namens Oskar Lafontaine, mhm, der die Wahl verloren hatte, aber eben das Rote Rathaus besuchen wollte. Und das zweite war ein Empfang des Schweizer Botschafters, der dann in den 90er Jahren für viele öffentliche Aufregung und Aufmerksamkeit sorgte auf dem Berliner Tanzparkett. Und der dritte Termin war der Empfang einer Delegation der französischen Sozialistischen Partei unter Leitung eines damaligen Hinterbänklers namens François Hollande. Und es war schon eine relativ unterhaltsame Sache, mit den französischen Sozialisten darüber zu diskutieren, dass sie eigentlich Deutschland so lieb haben, dass sie am liebsten 2 davon hätten. Und das waren wirklich skurrile und spannende und auch wirklich sehr freundschaftliche Diskussionen.
13 Tage Oberbürgermeister Ostberlin, wahrscheinlich auch wieder Tage, in denen wenig geschlafen wurde. 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Thomas Krüger, der ein Vierteljahrhundert lang die Bundeszentrale für politische Bildung geleitet hat. Wir müssen noch ein bisschen trotzdem vorher zurückgehen, weil Sie haben vorhin von Köpenickiaden gesprochen, Herr Krüger. Eine Geschichte muss man schon noch erzählen. 1994 wurden Sie Bundestagsabgeordneter. Wie kam es zu diesem SPD-Wahlplakat, auf dem Sie völlig nackt abgebildet waren, mit dem Untertitel oder Slogan »Eine ehrliche Haut«? Großartig.
Ja, das war eine Konstellation, die eigentlich chancenlos war für die Ostberliner SPD, weil damals die PDS einfach sozusagen die Partei war, der mehr geglaubt worden ist im Ostteil der Stadt. Und wir haben uns natürlich überlegt, wie kann man versuchen, eine Kontroverse herzustellen oder eine offene Diskussion anzuzetteln. Und da kamen wir auf die Idee, mal einen Politikwissenschaftler zu fragen, wie denn die Chancen sind. Und er sagt, es gibt überhaupt keine Chancen für euch. Ihr könnt euch diesen ganzen Rummel sparen oder ihr macht einen richtig unterhaltsamen Wahlkampf. Und das fanden wir natürlich interessant, unterhaltsamer Wahlkampf, und haben deshalb sozusagen versucht, verschiedene Ideen zu sammeln und haben erstmal alle SPD-Mitglieder ausgeschlossen, weil das hat uns auch jemand gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, die zu konsultieren, weil die werden immer sagen, Vorsicht, Vorsicht an der Bahnsteinkante, nichts riskieren, ja, und so weiter. Und natürlich musstest du aufs Ganze gehen, und wir waren dann in Kreuzberg in so einem Fotostudio von Punks, die uns verschiedene Motive angeboten haben, und nach 1,5 Stunden fing einer an, so ausziehen. So. Und das war aber eher sozusagen das Spaßthema, und das ist eigentlich erst sozusagen dann bei der Auswertung dieser ganzen Fotos. Bei einer Flasche Rotwein ist dann irgendwie die Idee entstanden. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Aber
seitdem, glaube ich, auch nie wieder gegeben, oder? Nee. Nacktfotos auf dem Wahlplakat?
Ja, nur in Andeutung.
Aber bei ja. Ihnen war es ja im Ganzen. Also die ehrliche Haut hat es aber dann geschafft, ja, in den Bundestag 4 Jahre lang. Danach dann 98, 2 Jahre Elternzeit und Erziehungspause. Ist damals auch nicht unbedingt handelsüblich, oder?
Nee, das war eine eigene Entscheidung, weil ich hatte sozusagen, Sie haben es ja selber geschildert, über 8,5 Jahre Vollkaracho-Politik von früh bis spät. Und wenn man dann eine Familie gründet und Kinder kommen, will man einfach was von den Kindern haben. Und deshalb habe ich mich entschieden, auszusteigen und Familienauszeit zu nehmen.
Und das war aber richtig ausgestiegen dann, ne? Finanziert wurde das zu der Zeit ja auch noch nicht anders als heute.
Nee, wurde nicht finanziert. Ja. Ich bin dann an die eigenen Ersparnisse gegangen.
Und was hat Sie dann bewogen, danach wieder zurück ins politische Leben zu gehen?
Naja, das ist 2 Jahre später dann erst gewesen. Da kam eine Frage, ob ich mir vorstellen könnte, die Bundeszentrale für politische Bildung zu leiten. Die haben damals 4 Kriterien gehabt, nach denen sie gesucht haben. Das war die Anfangsphase von Rot-Grün 1998, 99, also 2000 bin ich dann gefragt worden. Und die 4 Kriterien waren, dass man herkommen sollte aus dem Osten Deutschlands, weil dort politische Bildung besonders virulent und gefragt war. Mhm. Zum Zweiten sollte man Ahnung von Multimedia haben, von der ganzen Internetgeschichte, die losging. Das war mein Themenbereich, den ich auch als Abgeordneter 94 bis 98 verfolgt habe. Es ging darum, vor allem jugendpolitische Erfahrungen zu haben. Also wie spricht man Jugendliche an als Träger von Demokratie? Und da konnte ich mit meinen Erfahrungen aus dem Senat natürlich aufwarten. Und der 4. Punkt war, man sollte eine Frau sein. Das war mein Defizitpunkt. Aber ich hatte 3 von 4.
Aber
das hatte niemand anders.
Und Sie haben, wenn ich das richtig weiß, haben Sie den Anteil der ostdeutschen Mitarbeiter verdoppelt.
Ja, in der Bundeszentrale. Das ist eine klassische rheinische Behörde gewesen.
Also das heißt, Sie waren der Zweite sozusagen?
Ich war der Zweite. Ja. Es gab eine Mitarbeiterin aus Aue in Sachsen, die im Haushaltsreferat gearbeitet hat. Aber ansonsten ist es eine klassische rheinische Bonner Behörde gewesen.
Ja. Wenn Sie diese Behörde vergleichen, vor 25 Jahren und heute, wie haben sich Etat und Personal zum Beispiel, da kann man es vielleicht ganz gut daran festmachen, wie hat sich das in der Zeit entwickelt?
Ja, ich habe mit 32 Millionen Euro angefangen seinerzeit. Das ist heute die dreifache Menge. Und Personal waren es 150 Stellen. Auf Stellen sitzen manchmal auch 2 Leute, wenn sie Teilzeit arbeiten. Und das sind aber heute 430.
Spricht dafür, dass Sie eher einen guten Job gemacht haben.
Ja, ich meine, die Masse macht es ja nicht allein. Aber die Herausforderung war schon, politische Bildung einfach breiter aufzustellen. Weil politische Bildung funktioniert immer am besten da, wo die Leute schon politisch gebildet sind. Aber das ist ja Ketzerei, sozusagen diejenigen wiederzutaufen, die schon auf der richtigen Spur sind. Und dann erstmal irgendwie herauszufinden, wo sind diejenigen, die bildungsbenachteiligt sind in der politischen Bildung? Wo sind diejenigen, die eher marginalisierte Positionen in der Gesellschaft haben? Migrantinnen und Migranten waren gar nicht Gegenstand politischer Bildung, weil der Erlass, bis ich kam 2000, besagte, dass politische Bildung im deutschen Volk stattzufinden hat. Mhm. Das heißt, das ist nachvollziehbar, weil es sozusagen eigentlich eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg war und die Alliierten, die gesagt haben, es muss die Demokratieerziehung unter den Deutschen geben, um eben aus Nazis Demokraten zu machen. Und das ist sozusagen natürlich eine ganz andere Situation gewesen. Im Jahre 2000 war Deutschland eine vielfältige, heterogene Gesellschaft. Mhm. Und da muss man eben auch das Arsenal der politischen Bildung weiterentwickeln.
Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, also unabhängig von dieser im Sinne der Behörde und großartigen Bildung von Etat und Personal, wenn man sich aber anschaut, wie sich in der Zeit die Zustimmung zur Demokratie und im Zweifel auch das Wissen darüber entwickelt hat, dann spricht es eher dafür, dass sie einen schlechten Job gemacht haben, oder?
Ja, das ist ein Argument, was immer gerne vorgetragen wird, aber über die Stimmung im Land und das Verhältnis zur Politik entscheidet ja nicht zwingend die politische Bildung, sondern da ist, würde ich als erstes erstmal die Politik adressieren. Mhm. Ist nicht die Politik vielleicht selber auch Ursache bestimmter Unzufriedenheit? In der Bildung kannst du immer nur die Feuerlöscherarbeiten machen oder die präventiven Perspektiven stark machen. Aber die politische Bildung dafür verantwortlich zu machen, dass die Leute in unserem Land eine Aggression gegen Politik haben oder gegen die Demokratie haben oder der Demokratie nicht mehr vertrauen, wäre ein bisschen zu weit gegriffen. Das wäre auch eine Übersteigerung dessen, was man politischer Bildung eigentlich zutraut oder zumutet.
Und der Begriff, den haben Sie ja entscheidend erweitert auch und breiter gemacht, auch im Sinne dieser Kriterien, die Sie vorhin ja auch genannt haben, zum Beispiel Zugang auch zu Jüngeren. Sind Sie der Erfinder des Wahl-O-Mat?
Kann man so sagen, aber ich würde mir das nicht selber ans Revier heften, ohne auf diejenigen hinzuweisen in der Bundeszentrale, die die Idee dazu hatten. Mhm. Weil es eigentlich eine Software aus den Niederlanden und die es da analog gab. Und wir haben die Rechte damals erworben. Einer der meiner Kollegen kam eben und hat gesagt, wir haben diesen Stemweiser da, so heißt der Valomat in den Niederlanden. Mhm. Und wollen wir das nicht irgendwie nach Deutschland holen? Dann haben wir uns das angeguckt und gesagt, okay, lass es uns doch gleich online machen. Und dann haben wir das vorgestellt mit einer Pressemitteilung und einen Tag später rief Manuel Andrack an. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Das war bei Harald Schmidt.
Das war der Co-Pilot.
Miteinsitzende, ja.
Der Co-Pilot von Harald Schmidt. Und Harald Schmidt hat dann an demselben Abend den Valomat in seiner Talkshow ausprobiert, woraufhin unsere Server zusammenbrachen, weil die 300.000 Fans von Harald Schmidt alle auf einmal den Valomat spielen wollten. Und mit der Zeit ist das einfach ein massenmediales Ding geworden.
Ja, und auf alle Fälle ein Instrument oder vermutlich das Instrument, mit dem diese Bundeszentrale und die politische Bildung, was sie alles leisten, am präsentesten vielen Menschen geworden ist, die sonst mit den anderen Instrumenten und Aktionen vielleicht im Zweifel gar nichts zu tun haben.
Kann man so sagen, also es sind ja 26,5 Millionen Nutzer gewesen bei der letzten Bundestagswahl, das spricht, glaube ich, für sich.
Letztes Jahr gab es also dann den Ausstieg bei der Bundeszentrale für politische Bildung aus Altersgründen. Sie hatten ja aber unabhängig davon auch unheimlich viele andere Ämter. Sind Sie aus allen dann ausgeschieden oder machen Sie ein paar Sachen weiter?
Naja, ich bin 30 Jahre Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks gewesen seit 1995. Da habe ich einfach gesagt, so, das dürfen jetzt mal andere machen. Aber es war eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Das Deutsche Kinderhilfswerk stammt ja aus München. Und ist Anfang der 1990er Jahre nach Berlin umgezogen und ist eine der Kinderlobby-Einrichtungen. Und das habe ich in meiner Zeit als Jugendsenator ja sehr intensiv auch zu meinem Programm gemacht. Also Kinderbeteiligung, das Hören von Kindern bei politischen Entscheidungen. Und das spielte sozusagen im Kinderhilfswerk ja über die Jahrzehnte immer eine Rolle. Und für mich war einfach klar, wenn ich jetzt sozusagen in eine neue Lebensphase gehe, dann sortiere ich meine Ehrenämter nochmal neu. Und dabei bin ich gerade. Ja, also
gibt es irgendeines, das Ihnen jetzt schon fehlt oder am meisten fehlt von den Ehrenämtern? Weil da gab es ja wirklich eine ganz lange Liste.
Naja, also viele Ehrenämter, in denen ich unterwegs war, spielten in dem Bereich Medien und vor allem Kultur. Und das sind Mandate, die nur über eine befristete Zeit laufen. In Juries, ich war mal 6 Jahre lang Mitglied des Musikfonds, des Hauptstadtkulturfonds und so weiter. Und da ist jetzt was anderes an die Stelle getreten. Und zwar habe ich jetzt mit Freunden und Weggefährten, die in einer ähnlichen Lebenssituation wie ich sind, das heißt gerade Rentnerinnen und Rentner geworden sind, den Verein Friends of Rosa gegründet. Friends of Rosa ist der Förderverein der Volksbühne in Berlin, die gerade eine neue Intendanz hat und wir wollen ein bisschen Diskurs und Zuspitzung da in diesem Haus unterstützen, Supporter sein für eins der wichtigsten Theater Berlins.
Also teilweise Themenwechsel schlicht und ergreifend aus den vielen Ämtern. Eine Parallele gibt es ja vielleicht zwischen dem, was Sie früher gemacht haben, Kirche und auch dieser Bundeszentrale. Sie haben das vorhin auch schon angedeutet. Predigen vor der eigenen Gemeinde, also predigen vor bereits Konvertierten. Wie erreicht man die anderen? Welche Übersetzung von Mission aus dem kirchlichen Bereich finden Sie da für die politische Bildung?
Also es war ganz wichtig, einfach diejenigen zu erreichen, die vielleicht politische Bildung gut gebrauchen können, aber die Formate, die politische Bildung über die Jahrzehnte entwickelt hat, eigentlich nicht richtig dafür geeignet sind. Und für viele spielen beispielsweise heute die sozialen Medien eine Riesenrolle. Und natürlich muss man dann auch Formate der politischen Bildung auf soziale Medien übersetzen. Ich kann Ihnen ein Beispiel machen, als wir uns mit dem Thema Salafismus auseinandergesetzt haben, haben wir gesucht, was könnte das richtige Format sein? Das sind dann Dialogvideos gewesen, Erklärvideos, die moderiert und vorgestellt wurden von einer Influencerin. Und wir haben uns bei den, das ist ja immer dann die Frage, wen wählt man dafür aus? Ja. Und wir haben uns für Hatice Schmidt entschieden. Hatice Schmidt ist eine Beauty-Bloggerin gewesen, die Seife, Haarspray, alles Mögliche auf ihrem Kanal angepriesen hat und vor allem unter jungen Muslimas sehr beliebt war. Und mit der haben wir das Gespräch gesucht und die hat begeistert Ja gesagt und mitgemacht, und wir haben über 800.000 Leute dort innerhalb von ein paar Wochen gefunden, die sich mit diesen Videos auseinandergesetzt haben, die die Diskussion über den Islam in Deutschland geführt haben, und das zeigt, dass man, wenn man darüber nachdenkt, neue Formate zu entwickeln, die einfach an der Lebens- und Alltagssituation der Leute anknüpfen, dass man da eine Chance hat, tatsächlich auch diejenigen zu erreichen, die nicht herkömmlicherweise sowieso kommen.
Neue Wege braucht das Land. Sind Sie denn zum Beispiel noch im Kuratorium der Kulturstiftung des Deutschen Fußballbundes? Oder haben Sie das auch aufgegeben?
Das habe ich nicht aufgegeben.
Dann sollten wir vielleicht doch noch kurz über die WM und über gestern Abend reden.
Ja, natürlich. Also gestern Abend war ich nur sozusagen auf dem Ticker am Spiel dran, weil ich hatte mich für eine andere Sache entschieden. Gestern war der Abschlussabend des Maxim Gorki Theaters unter der Intendanz von Shermin Langhoff. Und ein schmerzvoller Abschied, weil dieses Theater einfach einen Teil der Stadt aktiviert hat, die vorher unsichtbar war. Mhm. Und das war ein begeisterungsvoller Abend, und das Fußball ist sozusagen dann immer zwischen den Zeilen
war auch kommuniziert worden. War auch ein begeisterungsvoller Abend.
Ja, natürlich.
Also ich glaube, es gab beim Fußball mehr Tore als im Theater.
Definitiv. Und als Fußballfan eines Clubs schaut man natürlich auch bei der WM zu und ist dann unterwegs. Ich bin übrigens Fan von Union Berlin. Eine Mannschaft, die zu DDR-Zeiten immer zweite Geige spielte, weil der bestellte Sieger war immer der BFC Dynamo, ein Stasi-Club. Und Union wurden dann die besten Spieler immer weggenommen und zu anderen Clubs verfrachtet, damit ja keine wirkliche Konkurrenz entstand. Im Stadion der Weltjugend an der Friedrichstraße, Chausseestraße, warteten die Leute bei den Ortsderbys immer auf den ersten Freistoß gegen den BFC und brüllten dann wie aus einem Mund: Die Mauer muss weg. Und die stand 300 Meter hinter uns zum Wedding. Also man merkt sozusagen bei solchen Geschichten, dass die DDR nie ein komplett kontrollierbares Land war, sondern sozusagen da auch Urgewalten sich Bahn gebrochen
haben. Die Mauer muss weg, ein großartiger Kontext, fantastisch. Und insgesamt jedenfalls, auch wenn Sie den DFB noch weiter haben, Ihre ganzen anderen Kulturgeschichten noch haben, aber insgesamt haben Sie mehr Zeit schon auch, um jetzt mit der Free Jazz Band unterwegs zu sein. Oder wie kam es denn zu Auftritten in New York und in Riad?
Ja, das ist einfach ein erfolgreiches Projekt gewesen, weil in Riad, in Saudi-Arabien, haben wir zwei Konzerte gespielt, und das ist überhaupt kein Problem, weil die Ursonate ist ja weltweit verständlich.
Oder unverständlich.
Ja, oder die Unverständlichkeit ist in jedem Land, inklusive Deutschland, gleich. Und von daher war das sozusagen ein Selbstläufer. Man muss sagen, dass die das auch alle kannten und wussten. Also ich habe nirgendwo so ein gebildetes Publikum wie in Riad gefunden. Ja. Die kamen da alle und waren sozusagen sehr, sehr informiert über den Dadaismus und was er so für Kriterien hat und so weiter.
Dann versuchen wir es jetzt doch, ob wir vielleicht den Bildungsgrad des Publikums auf Bayern 2 noch toppen können gegenüber von Riad. Würden Sie uns, also Sie spielen ja kein Instrument, sondern Sie lesen sie ja. Oder Sie deklamieren.
Ich trage sie vor.
Sie tragen
genau.
Sie vor.
Ich habe eine Partitur, ja? Und orientiere mich an der Partitur. Aha. Und habe improvisierende Musiker dabei.
Und wie klingt zum Beispiel der Anfang?
Fünfsbewöl, tätze, u, pögif, quie. Aber viel besser ist der dritte Satz.
Na.
Lanke Trogil, PBBB, Uka, 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 Uka. Lanke Trogil, PBBB, Züka, 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 Züka. Lanke Trogil, Römmemp, Rönnev. Lanke Trogil, Ziulentril, Lymph, Tümpftril und so weiter.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für die Stunde, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank, Thomas Krüger.
Ja, vielen Dank Ihnen und schöne Grüße nach Bayern.